Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Vor wenigen Tagen hat das Kandidatenturnier für die Schachweltmeisterschaft begonnen. Das heißt, 8 Spieler, jeder gegen jeden, ermitteln, wer Ende des Jahres gegen Titelverteidiger Ding Liren antreten darf. Zum ersten Mal suchen zeitgleich und am gleichen Ort auch die Frauen die Herausforderung für Zhu Wenjun. Und hochpolitisch ist das Ganze auch immer, wie man das vom Schach kennt. Vor Ort sortiert das alles Ulrich Stock, Schachexperte von der Zeit. Guten Tag nach Toronto.
Ja, guten Tag nach Köln.
Schach erlebt ja nicht zuletzt seit der Pandemie so einen kleinen Boom. Merkt man das jetzt auch in Toronto an diesem neuen Turnierformat?
An dem neuen Turnierformat, das Turnierformat ist ja nicht neu, sondern das Kandidatenturnier ist...
Dass beide gleichzeitig stattfinden.
Ach so, dass beide gleichzeitig stattfinden. Ja, also es ist immer so, wenn so ein großes Turnier stattfindet, dass Fans kommen. Es gibt eine Fanzone im Keller des Gebäudes, die ist also mit bestimmt 100 Leuten, sind da, spielen Schach, es sind Großmeister da, die sie betreuen. Es stehen Fans vorm Haus, um Autogramme an, wenn die Spieler und Spielerinnen kommen oder wenn sie gehen. Es werden Selfies gemacht, also da ist eine richtige Stimmung.
Das ist zum ersten Mal eine gleichzeitige Austragung, ein gleichzeitiges Suchen nach Herausforderer und Herausforderin ist. Ist das sozusagen auch ein Tribut an neue Zeiten oder macht es das Turnier einfach nur größer für die Vermarktung?
Ja, man muss dazu sagen, beim Schach ist es ein bisschen anders als in anderen Sportarten. Es gibt nicht sozusagen eine Weltmeisterschaft der Herren und eine Weltmeisterschaft der Frauen oder der Damen, sondern das eigentliche Kandidatenturnier ist offen. Also beim Schach kann jeder mitspielen. Und es hat sich aber herausgestellt über viele Jahre, dass die Frauen in diesem offenen Wettbewerb mit den Männern nicht mithalten können. Und deswegen hat man einen eigenen Frauenwettbewerb zusätzlich geschaffen. Und das lief bislang immer getrennt. Und dieses Mal läuft es halt zusammen am selben Ort. Und die Frage ist jetzt, ob die Frauen dadurch, ob man das aufwertet dadurch oder ob es eher ein bisschen untergeht, weil die Hauptaufmerksamkeit natürlich auf dem offenen Turnier liegt.
Was sind Ihre ersten Eindrücke?
Das ist schwer zu sagen, weil ich ja direkt im Geschehen hier drin bin und weiß nicht, wie es draußen ankommt. Es ist natürlich dadurch, dass jetzt nicht 8 Kandidaten nur da sind, sondern auch noch 8 Kandidatinnen und der ganze Anhang dazu und die Presse ist natürlich mehr los, als es sonst der Fall war.
Sprechen wir mal über das, was jetzt in den ersten Runden passiert ist. Fangen wir mal mit dem offenen Turnier an. Da sind die Namen, an die man möglicherweise in der breiten Öffentlichkeit auch denkt, Fabiano Caruana und Jan Nepomniachtchi. Das sind die beiden Vize-Weltmeister, die schon mal waren. Sind das die beiden Favoriten auch auf die Teilnahme an der WM?
Vor dem Turnier galten die beiden als Favoriten und es gab noch einen dritten Favoriten, das ist Hikaru Nakamura. Das ist einer der bekanntesten Schachspieler überhaupt. Er hat auf YouTube mehrere Millionen Follower, die seine Videos angucken und der sich heute eigentlich mehr als Streamer versteht, denn als Großmeister, der an Turnieren teilnimmt. Und es ist durchaus möglich, aufgrund seiner Spielstärke, dass er dieses Turnier gewinnt.
Und wie zeigt sich das nach den ersten 3 Runden? Ist einer von den dreien schon in einer ganz guten Position oder kann man das noch gar nicht sagen?
Also was den Nakamura angeht, der ist nach den ersten 3 Runden jetzt gerade letzter. Das heißt aber noch nicht viel. Das Turnier geht ja über 14 Runden. Es liegen vorne Caruana, Nepomniachtchi und der 17-jährige Inder Gukesh. Es nehmen erstmals bei diesem Turnier 3 Inder teil von 8 Teilnehmern. 2 davon sind 17 und 18, der andere ist 29. Da zeigt sich eine Zeitenwende.
Dann lassen Sie uns noch auf das andere Turnier gucken. Das bei den Frauen, gibt es da auch schon erste Trends, die man absehen kann?
Da liegt vorne die Chinesin Song Yi Tan mit 2,5 Punkten aus 3 Partien. Aber wie gesagt, 14 Runden, da muss man gucken. Es gibt noch eine Besonderheit hier. Bei den Frauen spielt auch mit Vaishali. Die ist Anfang 20 aus Indien und das ist die Schwester von Pragnanandahar, der beim offenen Turnier mitspielt. Das heißt, es könnte theoretisch sein, wenn die beiden gewinnen, dass Bruder und Schwester sozusagen die Kandidatenturniere gewinnen und dann die jeweiligen Weltmeister oder Weltmeisterin herausfordern.
Das Ganze ist natürlich neben diesen Geschichten auch immer sehr politisch. Der Deutsche Schachbund ist gar nicht direkt mit beteiligt am Brett mit Spieler oder Spielerin, macht aber dennoch Schlagzeilen. Jan Gustafsson, der Männerbundestrainer, ist Sekundant des russischen Vize-Weltmeisters Nepomniachtchi. Wie kam es denn dazu?
Naja, es ist so, dass diese für die Großmeister, die hier teilnehmen, ist dieses Kandidatenturnier wirklich auf der Höhepunkt ihrer Karriere. Darüber ist nur das WM-Turnier. Und bei solchen wichtigen Turnieren haben sie ihre Sekundanten dabei. Das heißt, Leute, die ihnen zuarbeiten, die das Geschehen an den anderen Brettern verfolgen, die Eröffnungen vorbereiten und so weiter. Und da geht es kreuz und quer. Und dann hat der Nepomniachtchi den Jan Gustafsson aus Hamburg zu seinem Sekundanten erkoren. Und der ist auch hier. Das heißt, er arbeitet für ihn, arbeitet ihm zu. Nun ist Gustafsson zugleich Bundestrainer der deutschen Schachnationalmannschaft. Und als es bekannt wurde, gab es dann Berichte darüber, als gesagt wurde, ist das eigentlich richtig so, dass jetzt ein Deutscher da einen Russen unterstützt. Wobei man sagen muss, dass Nepomniachtchi sich zwar Russe ist und auch bei Moskau lebt, aber sich wiederholt gegen den Krieg ausgesprochen hat und ja auch an diesem Turnier teilnehmen darf. Also ich sehe nicht so ganz, worin dieses Erregungspotenzial jetzt liegt.
Das heißt, das, was manche jetzt suggerieren, dass der Deutsche Schachbund damit in die Nähe des Kremls rückt, weil ja auch Nepomniachtchi finanziert wird über Putin-Vertraute, das halten Sie für ein bisschen zu weit hergeholt?
Also das ist etwas kühn. Auch in den Berichten, in denen das Ganze nun hervorgeholt wurde, wird ja immer darauf hingewiesen, dass Nepomniachtchi ein Kriegsgegner ist. Also ich glaube eher, dass er Schwierigkeiten hat zu Hause. Es ist ja für Leute in Russland, die sich das Land nicht verlassen, sondern da bleiben und sich gegen diese ganze Situation positionieren, alles andere als einfach. Und insofern denke ich, es ist eine schwierige Frage, aber Nepomniachtchi ist auch aus Russland während der WM zum Teil angegriffen worden, ja, weil man ihn für nicht so loyal hält wie andere. Und es ist eine schwierige Situation.